Vetivolution, positive Entwicklungen für die Tiermedizin. Herzlich willkommen und schön, dass du den Weg hierher gefunden hast zu diesem neuen Podcast. Du bist Tierärztin oder TFA oder bist irgendwie mit der Tiermedizin verbunden und du interessierst dich für die Themen Mental Health, die Arbeitsbedingungen und die aktuellen Branchenentwicklungen, dann bist du hier richtig. Wir treffen interessante Menschen aus dem VetMed-Kosmos und auch darüber hinaus und diskutieren spannende Fragen rund um die brennenden Themen der Tiermedizin. Und wir, das bin ich, Jana, und mein Kollege Karim. Wir sind Tierärzte und Gründer von Vetivolution. Heute lernt ihr Laura und Leo kennen, unsere neuesten Mitglieder bei Vetivolution. Wer die beiden sind und was sie zu Vetivolution gebracht hat, das erfahrt ihr hier. Viel Spaß!
Jana, endlich bist du wieder dabei. Ich war letztes Mal ganz, ganz einsam, so alleine zu moderieren.
Hallo. Ich freue mich auch. Endlich wieder Podcast.
Ja, wir hatten so eine recht lange Pause, oder? Es waren mehrere Wochen oder sowas?
Ja, naja, leider auch mehr als das, aber wir waren halt ansonsten sehr busy.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, es ist nicht so, dass wir nichts gemacht haben, aber so dieser ganze Organisationskram hinter den Kulissen ist halt... Bringt halt keinen Content, deshalb hat man immer den Eindruck, dass nichts passiert. Aber es ist sehr viel passiert. Unter anderem ist unser Team gewachsen. Und das ist mega cool, weil wir haben dieses Jahr ja schon Linda dazu geholt und jetzt ist noch Laura und Leo sind dazugekommen. Hallöchen.
Yay. Hallo. Hallo.
Willkommen im Team. So, also, das ist für euch beide euer erster Podcast, oder?
Ja.
Okay, gut. Wir Transparenz für alle, die gerade zuhören. Wir schicken halt immer so ein grobes Fragenkonstrukt rum, damit man einfach weiß, auf was man sich einlässt. Was ich euch nicht verraten habe, Laura und Leo, ist, dass ich noch eine Bonusfrage habe, die ich jetzt direkt stelle.
Gemein.
Bevor wir irgendwie auf euren ganzen Lebenslauf und warum ihr hier seid und was ihr macht und so kommen, was ist das Hobby außerhalb, das nichts mit Tieren zu tun hat, das euch definiert? Leo, let's go.
ich würde, glaube ich, sagen, es ist auf jeden Fall Fußball bei mir.
Das wusste ich gar nicht.
Das schon, ja, gefühlt, also seitdem ich 10 Jahre alt bin oder sowas, immer wieder mache und jedes Mal, wenn ich studienbedingt oder sowas das nicht geschafft habe, hat dann doch sehr viel gefehlt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich das jetzt wieder intensiv betreiben kann.
Für die Gießener Studis, dann warst du bestimmt beim VetMed Cup dabei.
Ja, natürlich.
Ah, cool.
Jeden Einzelnen.
Nee, nicht ganz, weil bei uns ja auch dann durch Corona leider welche ausgefallen sind.
Mist.
Okay. Das war super schade, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir waren auch ein cooles Team. Wir waren nicht so gut und erfolgreich, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und, darum geht's. Okay, genau. Für alle Nicht-Gießen, ne? Es gibt ein Studi- und auch Nicht-Studi-Fußballturnier, aber Veti-spezifisch auf jeden Fall. Und der Preis ist eine schwarze Milchkanne. Gibt's die schwarze Milchkanne noch, Leo?
Boah, das sagt mir gar nichts.
Oh, dann anscheinend nicht mehr. Oh je.
Aber, das war der subtile Hinweis, dass wir alt sind, Jana.
Also daran kann ich mich nicht erinnern, aber wir haben auch nicht gewonnen. Also vielleicht ist es bei mir auch untergegangen.
Gut, zu meinen Zeiten war das der Wanderpokal, die schwarze Milchkanne.
Aber ist das ein reines Gießen-Ding? Ich dachte mal, da würden ganz, ganz viele Unis hingehen.
Ich glaube, zu den Medi-Meisterschaften gehen ganz viele Unis von den Humanis, aber der VetMed Cup ist in Gießen, glaube ich.
Ja.
Von Gießen.
Ja.
Dann habe ich das verwechselt, okay. Okay, dann, Laura, wie ist es bei dir?
Bei mir ist es auch der Sport und zwar mache ich Akrobatik.
Jetzt musst du eingrenzen. Genau. Was genau bedeutet das?
Genau. Und zwar ist das Partnerakrobatik. Das heißt, meistens macht man das zu zweit und es geht eher so in die Zirkusrichtung. Man turnt irgendwie aufeinander rum, macht Handstände aufeinander, schmeißt sich in die Luft. So kann man sich das vorstellen.
Laura hat immer richtig crazy WhatsApp-Fotos drin. Muss ich immer kurz droppen an der Stelle.
Wirklich, mit irgendwie so Handstand auf ausgestreckten Armen von jemand anderen und so. Also so richtig verrückter Stuff. Das ist echt krass.
Ja, das hat mich auch irgendwie so ein bisschen durch die Uni-Zeit begleitet, weil ich habe das angefangen im Hochschulsport, also über die Uni. Und das war, wie Leo auch sagt, einfach ein richtig guter Ausgleich.
Mhm. Das ist wahrscheinlich auch das perfekte Gegenmittel gegen lernbedingte Rückenschmerzen, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Hast du sowas überhaupt wie Rückenschmerzen?
Tatsächlich, ich glaube aber, das liegt halt auch eben an dem Beruf, dadurch, dass ich ja nicht am Schreibtisch sitze, habe ich noch fast nie Rückenschmerzen gehabt. Also das ist eine positive Seite davon, finde ich, dass man sehr viel unterwegs ist und rumläuft und so. Ja,
ja. Ja.
Okay. Weil die Sporties am Start hier.
Wirklich.
Aber wie kommt ihr denn dann zur Tiermedizin?
Genau. Warum habt ihr das studiert?
Ja, also ich habe nach der Schule nicht so richtig gewusst, was ich machen will und habe dann so ein bisschen hin und her überlegt, habe gedacht, okay, cool, Naturwissenschaften, das war irgendwie immer das, was mich interessiert hat und habe dann erstmal Bio angefangen zu studieren, weil das irgendwie so alle Themenbereiche so ein bisschen abgedeckt hat, dass man überall mal reinschnuppern kann. Und zum Ende des Studiums, also des Bachelors, habe ich dann aber irgendwie auch festgestellt, dass die Arbeit dahinter nicht das ist, was ich machen möchte oder was mich so erfüllt. Und habe dann nochmal überlegt, was mir da so besonders gut gefallen hat. Und das waren halt eben die Tiere und die medizinischen Aspekte. Und dann habe ich gedacht, hey, wie wär's denn mit Tiermedizin? Und genau, habe mich dann beworben und habe auch dann Platz bekommen zum Glück. Genau, und so bin ich eigentlich zur Tiermedizin gekommen. Also das war früher nicht so irgendwie der Gedanke wie bei manch anderen vielleicht so als Kindheitstraum. Es hat sich alles so ein bisschen ergeben. Jetzt bin ich sehr glücklich damit.
Und du, Laura?
Bei mir war es tatsächlich der Kindheitstraum. so dieser klassische Mädchentraum. So, ja, ich werde mal Tierärztin. Ich hatte tatsächlich viel Kontakt zu Tieren. Wir hatten viele Haustiere und ich hatte irgendwie auch immer so eine ganz besondere Beziehung zu denen. Und habe das immer so gesagt. Nach der Schule sah es dann tatsächlich so ein bisschen anders aus. Da wollte ich lieber irgendwas Kreatives machen, irgendwas mit Kunst.
Ich lache nur, weil ich auch ursprünglich mal Kunst studieren wollte. Deshalb sehe ich eine Connection.
Okay. Ja, meine Eltern meinten dann halt so, brotlose Kunst, mach doch lieber Tiermedizin.
Genau das gleiche Argument habe ich auch gehört. Nicht von meinen Eltern, aber genau das gleiche.
Ja. Von dir reden?
So 12 Jahre später so, brotlose Tiermedizin. Ich hatte dann, also ich bin nach der Schule, war ich dann ein Jahr im Ausland und hatte gehofft, dass mir da irgendwie dass ich da merke, okay, das möchte ich. Aber ganz oft ist es ja dann so, dass man, ich hatte zwar eine unglaublich tolle Zeit da, aber so richtig gewusst habe ich am Ende dann doch nicht, was ich machen will. Und dann kam ich wieder darauf zurück und dann habe ich das tatsächlich gemacht, auch so ein bisschen, weil ich keine andere Alternative hatte und weil mich das Thema natürlich trotzdem noch interessiert hat. Ich war nicht so die Naturwissenschaftlerin. Bio hat mich zwar interessiert, aber Physik und Chemie mochte ich gar nicht. Aber natürlich irgendwie so dieses Arbeiten mit den Tieren und ja, das ganze restliche Wissen, was man so im Studium ja auch sonst lernt, ja, hat mich interessiert und ich konnte gut auswendig lernen.
Ein wichtiger Skill.
Eine gute Grundvoraussetzung, ja.
Jetzt habe ich als nächste Frage, hatte ich ja in diesen Leitfragen, habe ich Folgendes notiert. Habt ihr euch zwischen Beginn und Ende des Studiums irgendwie verändert? Was ich damit meine, vielleicht sollte ich das erklären. So, dass gerade das Tiermedizinstudium, aber generell Studium verändert einen ja irgendwie schon. Nicht nur, weil man irgendwie älter wird, sondern auch, weil man einfach da irgendwie voll krasse Erfahrungen macht und das ja nicht ganz ohne ist so. Habt ihr sowas bei euch beobachten können? Wir starten jetzt einfach wieder mit Leo.
Also einmal von dem Punkt aus, warum ich Tiermedizin angefangen habe, glaube ich, geht es vielen so, dass man denkt, man endet dann in der Tierarztpraxis. Das hat sich bei mir im Laufe des Studiums total geändert und auch so ein bisschen weg davon, weil mir persönlich auch so Tierschutzaspekte immer sehr am Herzen liegen oder lagen und ja, man vieles mitbekommen hat, auch so produktionstechnisch, sag ich mal, was Tierhaltung angeht und auch Thema Qualzucht, was auch immer, so in diese Richtung. Und da habe ich für mich einfach festgestellt, dass ich nicht weiß, ob ich in der Praxis dann so kundenorientiert arbeiten könnte oder ob ich dann vielleicht dem Patienten Ding sage, dass die halt sagen, okay, dann gehe ich zu jemand anderem, weil ich das, glaube ich, nicht
zu ehrlich
könnte, wenn ich mir dann
so... Das heißt, du hast für dich selber so gesagt, okay, wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Scottish Fold Katze kommt und man die Leute eigentlich nur anschreien möchte, dann erfordert das quasi von dir zu viel wie so Wut drin behalten oder Ärger drin oder schlechte Gefühle drin behalten, dass es dir nicht gut tut, so?
Ja, voll, weil ich mir mal denke, wenn ich bei jemandem arbeite in der Praxis, dann bin ich natürlich auch da, um ja in irgendeiner Form halt auch eine Dienstleistung zu bringen und ich oder die Praxis ja natürlich auch auf Kundschaft angewiesen ist und ich glaube, wenn ich da immer alles sagen würde, was ich dann denke und ich dann eben, weiß ich nicht, eine Scottish Fold Katze habe und den Besitzern dann eben die Thematik erklären möchte, natürlich jetzt nicht, dass ich sie anschreie und auch immer so, dass ich mir denke, vielleicht wussten sie es ja auch nicht besser, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt bei jedem so gut ankommt, der dann da in der Praxis mit seinem Tier kommt. Und
das ist dann wie bei Dr. House so, oder?
Ja, also ich glaube, das wäre einfach für mich nicht förderlich und auch für die Praxis nicht förderlich. Dass, und ich glaube, es würde mich auch zu sehr belasten, wenn ich dann immer wieder sehen würde, dass das alles so runtergespielt wird und nichts gesagt wird und das Tierleid dann so hingenommen wird. Und genau, deswegen habe ich mich da erstmal so ein bisschen von weg orientiert, aber es war für mich auch ein persönlicher Aspekt, auch im Grunde ja in Bezug auf so mentale Aspekte, weil ich selber auch festgestellt habe, dass dieses Studium sehr viel von mir verlangt hat und ich auch zum Ende hin sehr ausgelaugt war oder bin und sehr viel Regeneration gebraucht habe, um überhaupt erstmal so ein bisschen zu wissen, woran habe ich überhaupt noch so Freude oder Spaß, das irgendwie immer alles gemacht und nicht hinterfragt. Ja, und für mich wäre dann halt auch einfach die Arbeit in der Praxis, weil ich persönlich nicht so gut damit umgehen kann, ob ich jetzt alles richtig behandelt habe und so. Ich glaube, das würde mich sehr, sehr stark belasten und mitnehmen. Oder die Erfahrung habe ich auch gemacht in meiner Nebentätigkeit so ein bisschen in der Praxis, dass ich da nie abschalten konnte. Und ja, das irgendwie zu viel gekostet hat für das, was es dann die schönen Momente gab.
Ich glaube, diesen Punkt mit zu viel hingenommen und nicht hinterfragt und gar nicht wirklich gemerkt dabei, was es einem abverlangt, ich glaube, das können sehr, sehr viele von uns nachvollziehen.
Mhm. Ja, glaube ich auch.
Das klingt wie die Memoiren einer Tierärztin, gemacht und nicht hinterfragt.
Ja.
Oder?
Einfach mal auswendig gelernt.
Ja, wirklich.
Ja.
Und bei dir, Laura?
Ja, ich würde schon sagen, das Studium hat mich schon desillusioniert. Die Illusion, die man am Anfang hatte, ne, man wird Tierärztin und man arbeitet mit Tieren und hilft und hat da einfach irgendwie einen tollen Beruf. Das ist dann so ein bisschen durch die ganzen Praktika leider zerstört worden oder auch, ich würde sagen, durch die Aussagen vieler frustrierter TiermedizinerInnen. Habe ich mir, glaube ich, ganz am Anfang des Studiums anders vorgestellt. Ich finde es schon auch sehr krass und auch irgendwie bewundernswert, was wir alles gelernt haben, was wir alles gesehen haben, was man da alles irgendwie so in seinen Kopf reingekriegt hat. Also so viel würde ich, glaube ich, heute gar nicht mehr auf einmal lernen können.
Oh ja.
Das denke ich mir auch häufig.
Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe mich gleichzeitig auf der einen Seite irgendwie schlau gefühlt und irgendwie gleichzeitig aber auch so ein bisschen dumm, weil man halt auch oft leider oft so klein gehalten wurde, ja, und oft irgendwie einem gesagt wurde, ah nee, du kannst das noch nicht, du bist jetzt Studentin und du darfst das irgendwie noch nicht machen. Und je mehr man weiß, desto mehr weiß man halt auch, was man nicht weiß, was es alles noch gibt. Und ich glaube, das war irgendwie da war ich so ein bisschen in so einem Zwiespalt. Genau, und insgesamt würde ich schon auch sagen, mein Blick auf die Welt hat sich dadurch schon auch verändert, also auf Ernährung, auf Landwirtschaft, auf Tierhaltung. Ich bin Vegetarierin geworden im Studium, das war ich davor noch nicht. Und dann auch mal, habe ich auch mal vegan gelebt und irgendwie so, ja, einfach das Wissen, was man dadurch bekommt, ne? Oder allein das Schlachthofpraktikum oder so, das hat ja schon auch was mit einem gemacht.
Ja.
Aber würdet ihr sagen, ihr wusstet, was auf euch zukommt? Also könnt ihr euch daran erinnern, wie das so vorm Studium war? Ich weiß für mich, dass ich da ziemlich naiv reingegangen bin. So.
Ja.
Schule war easy, kriege ich schon hin.
Genau.
Nee. Ich glaube auch nicht. Also ich habe ja, dadurch, dass ich vorher studiert habe, wusste ich zumindest, was Studium so ein bisschen bedeutet. Wobei das im Vergleich dazu habe ich mich dann auch gefragt, also für was habe ich mich eigentlich im Biologiestudium gestresst, weil das irgendwie gar kein Vergleich gefühlt war. Und ich weiß noch, ich habe diesen Test in Hannover gemacht, um quasi einen Studienplatz zu erhalten oder sein NC zu verbessern. Und da war eine der Fragen, und die ist immer noch in meinem Gedächtnis geblieben, irgendwie so, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber so gedankenmäßig, bist du bereit, für die nächsten 5,5 Jahre auf deine Freizeit komplett zu verzichten, so ungefähr. Und dann habe ich natürlich ja angekreuzt, weil ich dachte, ich will ja diesen Platz haben. Aber das hat mir so im ersten Moment so ein bisschen, ich habe das halt nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, die schreiben da irgendwas hin. Aber so im Nachhinein ist da schon jetzt nicht so viel Falsches dran gewesen. Aber das fand ich schon krass, also allein auch so eine Frage zu formulieren.
Ja, total. Das klingt wie so eine Fangfrage eigentlich, dass alle, die Ja ankreuzen, rausgesiebt werden, weil sie irgendwie irre sind. Aber das ist ja komplett ernst gemeint. Das ist, okay, krass.
Nein, das ist andersrum. Die Branche ist irre.
Ja, exakt, genau.
Aber, sie wissen es ja auch irgendwie. Das finde ich eigentlich das Krasse. Also das Bewusstsein ist da, dass diese Belastung oder dieses Commitment so groß ist. Und es interessiert aber irgendwie keinen. Also wenn das schon in so einem Test drin vorkommt, weiß ich nicht.
Ein Prof von uns, der hat immer, hat so einen Witz gemacht, ganz am Anfang, gesagt, ja, wenn man einem Studenten oder einer Studentin aus einem anderen Studienfach, er hat damals das mit BWL verglichen, einem BWLer ein Telefonbuch hinhält und sagt, so hier, lern das mal auswendig, würde er oder sie sagen so, hä, nein, ich lerne das doch nicht auswendig. Und dann gibst du es einem Tiermedizinstudenten oder einer Studentin und dann fragt sie nur, okay, bis wann? Und so, so irgendwie die Einstellung, dass man das einfach akzeptiert und so hinnimmt.
Und auch gar nicht hinterfragt.
Ist auch einfach kein Witz, sondern einfach
Er hat es als Witz dargestellt.
Genau, das ist einfach eine Tatsachenbeschreibung.
Es ist leider die Tatsache gewesen, genau. Und am Anfang haben halt alle noch gelacht.
Ja, genau. Die Punchline ist eigentlich, dass 5,5 Jahre später alle feststellen, dass es kein Scherz war.
Ja.
Dass man so einige Telefonbücher auswendig gelernt hat.
Ja. Okay, jetzt haben wir die letzten 10 Minuten über Desillusionierung während des Studiums gesprochen, aber so gleichzeitig auch angerissen, dass unser Berufsfeld ja super divers ist, man irgendwie allen möglichen Kram danach machen kann oder sich für allen möglichen Kram qualifiziert. Was macht ihr jetzt gerade? Also wo seid ihr gelandet, Leo?
Also bis jetzt musste ich mich noch regenerieren vom Studium. Das hat mir sehr gut getan. Und demnächst fange ich an, ja, ich weiß halt noch nicht so genau, was auf mich zukommt. Aber es geht in dem Bereich Medical Writing auch, was ich auch vorher gar nicht so kannte oder was im Studium auch gar nicht angerissen wird, dass das auch eine Möglichkeit ist, in dem Bereich zu arbeiten. Ich habe es ehrlicherweise auch so ein bisschen über dich, Karim, überhaupt kennengelernt.
Ach krass, wie cool.
Und habe mich da einfach mal ein bisschen informiert und dann so geguckt, was man in dem Bereich machen kann. Und gehe jetzt so ein bisschen in die Richtung, ja, Projekt Management, Werbung, Medical Writing, aber auch Aufklärungskampagnen, Lerntools, alles so ein bisschen halt auf der digitalen Ebene zum Informieren, Lehren, was auch immer. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, was auf mich zukommt, aber ich freue mich sehr darauf.
Ich bin so gespannt, was du da lernst.
Ja, ich auch.
Ich auch.
ist nochmal so ein ganz also anderer Bereich, den man wirklich einfach auch nicht so mitbekommt, finde ich.
Also. Wenn diese Podcast-Folge rauskommt, dann wirst du wahrscheinlich gerade angefangen haben, oder?
Ja.
Ja, krass. Okay, cool. Ja, wir sind sehr gespannt. Laura, wie ist es bei dir?
Ich praktiziere aktuell wieder in einer Kleintierpraxis. Ich habe davor mir eine Auszeit genommen, irgendwie habe ein halbes Jahr gar nichts gemacht und war davor in einer Kleintierklinik.
Mhm.
Ich habe einfach auch irgendwie dieses halbe Jahr nichts tun, beziehungsweise habe ich ja was getan, aber ich habe das einfach gebraucht, um so ein bisschen meine Ressourcen zu aktivieren und zu überlegen, okay, möchte ich überhaupt noch in dem Beruf arbeiten und wenn ja, zu welchen Konditionen, ne? Weil in der Klinik war es einfach eine sehr, sehr hohe Belastung, irgendwie ein krasses Arbeitspensum, ja, kennen alle irgendwie. Mhm. Ich war am Ende auch ganz schön ausgebrannt und dann musste ich irgendwie einen Schlussstrich ziehen und habe dann so gedacht, ja, irgendwie total schade, weil ich mag das eigentlich, ich praktiziere eigentlich gerne und möchte auch mit Tieren arbeiten, aber halt nicht mehr zu jedem Preis. Mhm. Genau. Und jetzt bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Ich glaube, ich stehe viel mehr für mich ein mittlerweile und habe mir das auch so ein bisschen gebaut, so irgendwie, ne? Wie ich arbeiten möchte und auch irgendwie zu welchen Zeiten und so. Ja. Mhm.
Das erinnert mich an so eine ganz uralte Folge, die wir mal noch zu Breaking Wet Zeiten gemacht haben, mit der Elisabeth Brande-Busemeyer vom BAT, die so sehr darauf gepocht hat, dass es schon möglich ist, sich in der klinischen Tätigkeit den Job zu bauen, wie man ihn für sich braucht.
Ja, ich glaube, in der Klinik wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Das finde ich halt ein bisschen schade. Weil das dann einfach es ist ein Riesenunterschied zwischen Klinik und Praxis. Und ich wäre, glaube ich, inhaltlich schon gerne, also lieber in der Klinik geblieben. Aber ich möchte mich halt nicht dafür aufgeben. Und ich glaube, da kann man schon sehr viel für sich machen, aber es wird halt nicht immer darauf eingegangen. Ich glaube, vielleicht in der Praxis dann wird da ein bisschen mehr drauf eingegangen oder kann man auf jeden Fall Arbeitgebende finden, die da mehr drauf eingehen.
Ja. Ist ein interessanter Satz, wenn man den mal von außen betrachtet. Ich möchte mich dafür nicht aufgeben. Wenn man nur mal isoliert diesen Satz betrachtet, ist so, ja, obviously.
obviously, genau.
Aber es ist ja, also ich verstehe total, warum du das sagst und ich habe diesen Satz bestimmt auch schon zigfach, sogar viele haben den schon so gesagt, weil es einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Und dann wird das einfach zu so einer komischen Normalität, dass das auf einmal ein Herausstellungsmerkmal von einem Job ist, dass man sich nicht persönlich komplett aufgibt.
Aber ich finde das ganz schön als Plädoyer für die kleinen Praxen, mal im Gegensatz dazu, dass man ja immer von der Uni weg das Gefühl hat, ich muss in eine Klinik gehen, ich muss in irgendein nur Goldstandardbehandlung ist die einzig richtige und ich muss es richtig perfekt lernen unter allen Bedingungen, sonst kann ich nichts. Und das ist eigentlich sehr gute Argumente auch für die Arbeit in einer Praxis versus Klinik gibt. Ist irgendwie ein ganz, ganz nettes Input.
Ja, vielleicht auch so, dass man, wenn es einem selbst besser geht, wenn man auf sich achtet, dass man dann natürlich auch wieder mehr Ressourcen hat, die man weitergeben kann. Dass man einfach bessere Arbeit auch machen kann, wenn es einem selbst besser geht. Das kann man ja irgendwie auch so ein bisschen mit reinbringen.
Ihr seid jetzt ein paar Jährchen jünger als wir. Ist das bei euch auch noch so krass der Fall gewesen, dass im Endeffekt, ja, es irgendwie heißt Diplomit oder gar nichts so?
Ja, bei mir war das in der Klinik schon noch so. Also da hatten einfach viele diese Ansicht und wollten auch diese Erwartungen erfüllen. Und ich glaube, da war ich auch so drin, ne? Wenn man da einfach.
Ja, ich auch, total, 100%. Ja.
Und ich glaube, ich hader auch immer noch ein bisschen damit, muss ich zugeben. Immer noch so ein bisschen. Man kann sich schon, man kann natürlich immer alles, ne? Man ist frei, irgendwie sich auch so weiterzubilden und so weiter. Vielleicht ist es so ein bisschen dieser Karrierewunsch, den man so einfach durch das Studium hinweg hatte. Und dann sagt man so, ja, man möchte das werden, den Fachtierarzt machen. Oder halt irgendwie nicht. Und plötzlich muss man dann so umdenken. So, ja, ich möchte das irgendwie immer noch, aber nicht zu jedem Preis. Und was möchte ich dann zu meinen Konditionen? Was ist denn damit auch noch möglich?
Ja. Leo Diplomat of Communication.
Gibt es das?
Nein, aber
das wäre mega cool. Meine,
das wäre Hammer eigentlich. Ne? Also ich habe das auch gerade über gedacht. So, das würde ich schon noch machen. Aber also da fällt es dir wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil es das in dem Bereich gar nicht gibt, davon ein bisschen Abstand zu nehmen, oder? Würde ich vermuten.
Ja, also für mich ist das keine Frage. Ich habe auch so ein bisschen diesen Anspruch, glaube ich, im Laufe des Studiums abgebaut oder so nach der Schule allgemein, dass ich irgendwie so diesen Karrieregedanken habe. Also es kam immer mehr dieser Wunsch, einfach zu sagen, ich möchte eine Tätigkeit machen, die mir Spaß macht, wovon ich leben kann und ja, im Grunde das. Also ich will natürlich auch gut sein und wenn es sich ergibt, finde ich das auch cool und ich hatte auch mal überlegt, Fachtierarzt für Innere oder sowas finde ich auch immer noch spannend. Oder Verhaltenstherapie ist halt auch total mein Steckenpferd, sage ich mal, da eine Zusatzbezeichnung zu machen, aber ich würde niemals, glaube ich, auf die Idee kommen, mich zum Beispiel in so ein Internship zu begeben, was ja Voraussetzung ist, weil ich da wirklich selbst in Kliniken, wo verhältnismäßig die Bezahlung und auch der Aufbau als gut dargestellt wurde, ich in meinem Praktika festgestellt habe und auch mit den Leuten gesprochen habe, dass das trotzdem noch im Grunde der Horror ist. Also da die Leute, die da gut mit klarkommen, die sind dann vielleicht auch so Typen vom Charakter, das funktioniert dann, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, für den Großteil ist das eher sowas, ich will es hinter mich bringen, damit ich diesen Titel habe. Und das finde ich eigentlich schade, dass man halt nur für diesen Titel das macht und nicht, weil man sagt, boah, ich lerne richtig viel, das macht total Spaß, bin richtig cool danach. So.
Ja. Alrighty, ja. So jetzt.
Also für den Titel seid ihr schon mal nicht bei Vitivolution.
Genau, richtig. Ah, was für ein Segway, Jana. Was
für ein Segway. Eine Leistung.
Vielleicht sollten wir die einführen, Karim.
Nein. Auf keinen Fall. Wir können das College für Mental Health aufmachen oder so. Ja, dann Diplomat-Titel vergeben. Ist kleine Randnotiz für die das nicht wissen. Diese Colleges, die gab es ja im internationalen Bereich, gerade in den USA früher und dann kamen die auch nach Europa in den 90ern, Mitte der 90er so, die meisten. Die ersten Diplomats, weil da gab es ja noch keine, wurden ernannt. Das heißt, diese ganzen Leute, die jetzt in den Prüfungskommissionen sitzen, die haben ihren Diplomat nie in einer Prüfung verteidigt. Die wurden einfach Mitte der 90er ernannt und dann waren das einfach die Diplomats und durften ab dann prüfen, weil sie sich auf diesem Feld schon profiliert hatten. Kleine Randnotiz. gut, jetzt, ihr seid hier in diesem Podcast und wir reden mit euch und so Kram, weil ihr uns unterstützt und das ist halt voll krass. Also vielen Dank an der Stelle. Das ist voll cool, weil wir auch einfach gemerkt haben, so es wird halt, also der Bedarf ist da und es wird irgendwie immer mehr und viele Projekte und so Kram. Und deshalb sind wir sehr dankbar für Unterstützung. Aber
ja, wirklich. Warum?
ich habe euch im Prinzip ja kennengelernt, dadurch, dass ich selber an der Supervision teilgenommen habe und auch vorher schon immer bei Kommilitonen oder so auch mitbekommen habe, dass die Belastung vom Studium sich dann auch körperlich einfach gezeigt hat. Also selbst mit Leuten, die ich halt nicht gut kannte, mit denen man halt auch nicht dann über sowas redet, aber wo man einfach von außen mitbekommen hat, okay, krass, irgendwas läuft hier richtig schief, habe ich mich halt auch damit überhaupt erstmal auseinandergesetzt. Und dann kamt ihr mit dieser ersten Supervisionsrunde. Und genau, da habe ich dann auch gedacht, ach, probiere ich das einfach mal und lerne euch kennen. Und das hat mir sehr gut gefallen und auch innerhalb der Gruppe kam dann auch immer Themen auf oder hat mir auch einfach gezeigt, dass ich mit den Gedanken nicht alleine bin oder was vielleicht auch andere Leute noch belastet und habe mich dann halt dadurch ein bisschen intensiver damit beschäftigt und auch mit eurer Arbeit oder jetzt unserer Arbeit. Und das fand ich so cool, dass es da jetzt eine Möglichkeit gibt, wirklich was zu ändern, zu machen. Und ich fand das total wichtig, weil ich es ja auch selber gemerkt habe, dass es für mich auch wichtig war. Und deswegen wollte ich da irgendwie auch was weitergeben. Genau, und dann habe ich gedacht, vielleicht braucht ihr noch Hilfe. Ja, und jetzt bin ich hier und ich finde es total cool, was wir machen und total wichtig. Und wie gesagt, der Bedarf ist echt einfach da. Und ich finde, es hat sich halt auch schon viel getan, jetzt allein von der Zeit, wo ich die Supervision, also diese erste Runde gemacht habe, bis jetzt, was alles so passiert ist und was wir auf die Beine gestellt haben und wie das so kommuniziert wird, auch bei anderen Leuten, dass da so langsam ein bisschen irgendwie sowas ins Rollen kommt.
Mhm. Ich finde, das ist das schönste Kompliment, was man unseren Supervisionsgruppen machen kann.
Mhm. Schon, ne? Ja.
Um noch ein bisschen Eigenlob
einzustreuen. Naja, ja, was heißt Eigenlob? Also ja, wir schaffen ja nur das Gerüst, die ja, unsere Psychologinnen ja, sind ja für die Inhalte zuständig.
Ja.
Ja. Ja, cool. Und Laura, bei dir?
Mich hat die Klinikzeit, glaube ich, so ein bisschen dazu gebracht. Also einerseits bin ich auch so ein bisschen in diesem Hamsterrad mitgelaufen und habe irgendwie so akzeptiert, dass es irgendwie so ist. Und andererseits war da aber immer so ein Widerstand noch in mir drin, so gegen die bestehenden Strukturen. Ich habe immer so ganz viel irgendwie mich beschwert und gesagt, hey, so muss es doch nicht laufen. Und so, hä, warum ist das so und warum kann man nicht irgendwie praktizieren und zu anderen Konditionen? Und ich habe auch irgendwie ganz viel den Vergleich mitbekommen zu anderen Berufsgruppen über Freunde. Und ja, dann habe ich gedacht, oh Gott, ich muss auf jeden Fall hier was ändern. Und ich hatte so ein dringendes Bedürfnis, irgendwie auch aufzuklären und was zu machen. Und habe dann auch irgendwie gesucht und gegoogelt und bin dann auf euch gestoßen. Tatsächlich kannte ich euch im Studium noch nicht. Mhm. Und ich glaube, ich wollte unbedingt sowas machen und dachte nur, oh Gott, wie stelle ich das an alleine? Und dann war das irgendwie perfekt, euch zu finden. Ja.
Darf ich da kurz nochmal einhaken, weil du gesagt hast, du hattest den Vergleich zu Freunden, wie das bei uns läuft und wie das vielleicht woanders läuft. Hattest du schon immer einen sehr diversen Freundeskreis? Weil ich glaube, das ist unter Tiermedizinern nicht normal. Ich glaube, wir bewegen uns sehr, sehr viel in unserer eigenen Gruppe und ich glaube, das ist ein großer Teil des Problems, dass wir nicht den Vergleich nach außen ziehen können häufig.
Mhm. Total.
Ja, stimmt. Ist, glaube ich, bei vielen auch so. Ich hatte immer einen sehr diversen Freundeskreis. Ich hatte immer viele, vielleicht auch dann durch den Sport, immer viele Freunde aus anderen Berufsgruppen und zwar auch irgendwie viele NaturwissenschaftlerInnen, aber auch irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie Wirtschaft und alles Mögliche. Und habe dann immer gesehen, wie andere irgendwie nachmittags im Sommer im Park schon Sport gemacht haben und ich habe noch gearbeitet und habe irgendwie dann immer erzählt und andere haben dann immer so ungläubig, also meine Freunde, da haben das Thema natürlich auch erst durch mich kennengelernt. Ja, das weiß ja auch fast niemand, es wirklich so ist in der Tiermedizin, wenn man niemanden aus dem Berufsfeld kennt. Genau, und dadurch habe ich dann irgendwie oft so den Vergleich gezogen und das führt natürlich irgendwie auch noch mehr zu Unzufriedenheit und irgendwie, ne, aber auch zur Aufmerksamkeit, dass man denkt, okay, das ist nicht normal, was hier so abgeht. Das ist in anderen Berufen auch nicht so.
Ein zweischneidiges Schwert, der Vergleich so, ne?
Genau, ja.
Ich entschuldige mich übrigens, falls man im Hintergrund, habt ihr dieses Geklimper gehört?
Mhm. Das ist deine
Katze.
Tut mir
total leid, das ist der Futterautomat, ja.
Ah.
Die Katze sitzt gerade einen Meter von mir entfernt und isst ihr Abendessen. Die wird jetzt gleich auch kommen und mich anmiauen. Also ich entschuldige mich schon mal im Voraus, im Nachhinein und im Voraus. So, aber jetzt kommt unsere allseits beliebte Abschlussfrage, wenn das okay ist.
Nee, Moment, ich möchte noch...
Moment, Jana hat Hackner.
Ich möchte auch noch eine Überraschungsfrage einstreuen.
Oha.
Oh, weil.
Nee, so überraschend ist sie gar nicht, weil wir das auch sehr häufig fragen. Das hat sich gerade so schön angeschlossen an das, was Laura gesagt hat, mit dem Vergleich ziehen, weil es Fluch und Segen ist. Nehmen wir mal an, es kommt jetzt die Wunschfee und sagt, okay, ihr habt jeweils einen Wunsch und ihr könnt genau eine Sache in der Tiermedizin von jetzt auf gleich verändern. Was wäre das?
Boah. Also ich persönlich glaube, dass ich diese mangelnde Wertschätzung, die teilweise so ein bisschen in der Gesellschaft herrscht, Tierärzten gegenüber am belastendsten finde. Und ich würde mich freuen, wenn irgendwie weniger darüber gemeckert wird, was man alles irgendwie falsch gemacht hat, besser machen könnte. Also von den Patientenbesitzern gegenüber der Ärzte, dass da ein bisschen mehr Respekt und Wertschätzung irgendwie herrscht.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das macht einen Riesendruck, ja.
Mhm. Ich würde mir wünschen, dass alle Führungskräfte in der Tiermedizin Führungskräfte-Seminare besuchen.
Ah, oh ja. Guter Wunsch.
Ja, jetzt einfach so aus meiner Praxiserfahrung heraus, weil das einfach ja nicht gelernt wird. Man bekommt das ja auch nicht beigebracht, ist klar. Aber dann baut man da halt so eine Klinik oder eine Praxis auf und denkt, ja, es passt halt schon so, wie man es macht irgendwie. Man ist ja Chef, Chefin und ja, dass da einfach ein Angebot gibt und auch irgendwie vielleicht so ein bisschen die Einsicht dafür, dass man das auch lernen muss zu führen.
Voll. Eine viel zitierte Anekdote von mir in irgendwelchen Gesprächen oder Vorträgen ist, dass in den großen Wirtschaftsunternehmen verbringen Manager und Teamleader 50% ihrer Arbeitszeit damit zu lernen und zu organisieren, wie man dieses Team gut aufstellt, wie die Menschen, für die sie zuständig sind, gut ihre Arbeit machen können. 50%.
Wow. Krass. Ja.
Also ich behaupte, das gibt es, wenn überhaupt, nur sehr, sehr vereinzelt in der Tiermedizin.
Wenn überhaupt.
Ja. Ich auch noch nicht so gehört.
Ja.
Alright. Jetzt aber.
Jetzt aber.
Was macht euch Hoffnung?
Also zum einen natürlich jetzt die Entwicklung generell in der Tiermedizin, aber auch allgemein, was psychische Erkrankungen angeht, dass da eine positive Entwicklung zu sehen ist, dass das mehr Anerkennung erfährt, vielleicht weniger Stigmatisierung und einfach so ein bisschen, ja, Awareness geschaffen wird. Und zweitens, was mir auch sehr viel Hoffnung macht oder zumindestens, wo ich hoffe, dass es halt, ja, irgendwie auf einen guten Weg kommt, sind diese Tierleitaspekte, sei es Qualzuchten oder halt eben Haltungsbedingungen und so, dass da ein bisschen mehr, ja, irgendwie zumindest hinterfragt wird. Ich sehe noch nicht so richtig einen komplett positiven Weg, dass was geändert wird, aber zumindest habe ich das Gefühl, es wird mehr darüber geredet und vielen Leuten vielleicht die Augen geöffnet. Und da hoffe ich einfach, dass das weiter so geht und irgendwie in Deutschland vielleicht auch Verbote für bestimmte Rassen und so weiter erbracht werden, wie in manchen anderen Ländern, die dann schon ein bisschen weiter sind.
Ja.
Was macht mir Hoffnung? Einerseits ihr, also Vetivolution, also wir.
Wollte ich gerade sagen, ja, genau.
Vetivolution macht mir Hoffnung. Ich finde das, also wirklich, ich freue mich so sehr, dabei zu sein. Es lässt so ein Gefühl von Wirksamkeit in mir entstehen. Und zum Beispiel habe ich das gemerkt, als wir über die Messe gelaufen sind und so gesagt hat, so, hey, wir sind von Vetivolution, kennt ihr uns schon? Und dann haben manche so geguckt und dann so verschmitzt irgendwie gelächelt und gesagt so, ja, ich habe schon mal von euch gehört. So, und dann dachte ich, ah, cool. dass das irgendwie verbreitet wird. Und es gibt ja auch ganz viele andere Organisationen oder Leute, die sich dafür einsetzen, für die mentale Gesundheit. Und ja, ich glaube einfach, dass es schon ankommt. Ich meine, so ein bisschen die Alten, sag ich mal, sterben irgendwann aus und die jungen Tierärzte und Tierärztinnen stehen ein bisschen mehr für sich ein. Und da gibt es schon mehr Awareness irgendwie dafür. Das macht mir Hoffnung, ja. Dass es ein bisschen anders wird, auch wenn es ein langsamer Fortschritt ist. Ja.
Ich hatte gerade, wollte ich den dummen Kommentar bringen, dass das ja quasi so dass deine Hoffnung ist, dass die Evolution einsetzt. Und dann ist mir aufgenommen gegangen, dass das ja in unserem Namen drin steckt. Was ich irgendwie zwischendurch wieder vergessen hatte. Also, ja, cool.
Hashtag join the Vetivolution.
Ja. Ja. Das war ein bisschen mein dummer Moment des Tags. Aber gut, also ich finde das sehr schön, was ich hoffe mal. Also, ich, wir können uns nur noch mal bedanken, dass ihr am Start seid. Das ist irgendwie krass, Jana, dass wir jetzt schon einfach zu fünft sind.
Ja,
so.
Das ist mega. Ich freue mich richtig.
Das ist mega cool. Ja, und ihr draußen, die ihr zuhört, ihr werdet von Laura und Leo demnächst noch mehr hören. Ihr werdet sie mitbekommen. Wir werden coole neue Projekte machen. Hört ihr das Miauen im Hintergrund? Es tut mir sehr leid.
Kai beendet jetzt den Podcast.
Ja, wirklich. Alright. Gut, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke euch. Ja. Ja, danke, dass wir dabei sein dürfen.
Genau. Bis dann. Ciao.
Ciao. Ciao.